und Gabe Gottes, die Luther so schön altdeutsch übersetzt hat mit der gute Mut. Wenn ihr mal bei Google nach Synonymen guckt, dann könnt ihr lesen, guter Mut bedeutet auch gut drauf, in bester Laune, sonniges Gemüt, quietschfidel, voll Optimismus. Diese Gabe Gottes, die wünsche ich euch allen und speziell den Geburtstagskindern dieser Woche. Am 15. Juni hatten Geburtstag Andreas Rauscher und Philipp Oliver Klein und am 20. Juni Rebecca Schmidt. Euch ganz herzliche Glück und Segenswünsche fürs neue Lebensjahr. Ich möchte mit uns beten. Danke, Jesus, dass wir uns versammeln können. Unter deinem Namen, zu deiner Ehre, in aller Freiheit. Hab einfach Dank dafür. Segne uns diesen Gottesdienst. Mach uns wieder neu bewusst, was für eine Zuflucht wir bei dir haben, dem allmächtigen Gott und Vater. Hab herzlich Dank für alle, die heute Morgen kommen konnten. Sei bei allen, die zu Hause sind, nicht kommen konnten. Ja, Herr, und wir legen dir dieses Weltgeschehen, dieses Virus in deine Hände. Und wir beten und wir hoffen, dass Wege gefunden werden, dass wir uns wieder gemeinsam hier versammeln dürfen. Hab Dank für diesen Morgen und sei du mitten unter uns. Wir danken dir dafür. Amen. Für Israel ist dieses Buch Prediger Salomo übrigens eine Festrolle für das Laubhüttenfest, das jüdische Fest der Freude am Leben und am Wort Gottes. Und so könnte man das Predigerbuch auch als Buch der Lebensfreude bezeichnen. Auch im Lobpreis ist davon heute die Rede. Gott, der mich zum frischen Wasser führt. Gott, der mir den Becher bis zum Rand füllt. Gott, der mein wunderbarer Hirt ist. Oder wie im Lied vor der Predigt dann: Berge mich in deinem Arm, ruh dich aus bei deinem Gott.
Du bist mein wunderbarer Hirt, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs dich für mich. Du bist mein Stecken. Ich bin gewiss, du bist mein. Friedens reicht, wird kein Ende sein.
Ja, hab du Dank, lieber Herr, dass dein Friedensreich nie enden wird. Auch wenn wir gerade noch nicht so viel davon sehen, aber wir wissen, du sitzt im Regiment und dein Plan, der läuft. Dein Plan, der läuft für diese Welt in die bedeutendste Phase, seit dein Sohn Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und hab du Dank dafür, dass dieser Weg für uns Menschen beschritten wurde, dass dein Sohn, dass Jesus dies für uns getan hat. Und dadurch dein Friedensreich erst noch kommen wird und kein Ende haben wird. Hab du Dank dafür. Amen.
Herr Jesus, und du bist der Weg der Wahrheit, der zum Vater führt. Durch dich können wir den Vater sehen und wir können die Liebe, die Geduld, die Freundlichkeit, die Barmherzigkeit, die Güte des Vaters erkennen und auch sehen, wie gerecht und heilig er ist. Und wir danken dir, dass du diesen Weg der Entäußerung gegangen bist, hin zum Kreuz, um uns diesen Zugang wiederherzustellen zum Vater, Herr, dass du gesühnt hast für alle unsere Schuld, dass du das Lamm, das Opferlamm geworden bist und dass wir durch dich vor Gott bestehen können und gerecht in Gottes Augen sind. Nicht unsere Gerechtigkeit, nicht unsere Heiligkeit zählt, sondern deine. Und in dir sind wir rein. Ich danke dir von Herzen für das große Erlösungswerk, für das, wer du bist, unser Hirte, unser Leben, der Herr aller Herren, der die Macht hat in seinen Händen, hier auf dieser Erde und auch in alle Ewigkeit im ganzen Universum. Amen.
Jesus, Weg der Wahrheit, wer zum Vater führt. Dein Wort gibt uns Klarheit, trifft und überführt. Licht ist der Welt, dunkle Welt. So bist nur du, König. Thank you.
Dürfen wir auf die Predigt von Johann hören.
Deine Anmoderation heute, lieber Frieda, die passt ganz gut zu der Predigt, auch dieses Bibelwort aus dem Prediger. Sei glücklich, genieße das Leben, sei fröhlich, freu dich des Lebens, auch in dieser nicht vollkommenen Welt. Nun, es gibt unter manchen Christen die Auffassung, je ernster ein Christ ist, desto heiliger ist er. Und in der Tat gibt es auch manche Fromme, die man nie lächeln sieht, die immer eine ernste Miene haben und auch keinen Witz ertragen. Aber passt das überhaupt zusammen? Eine ernste, todernste Miene auf dem Gesicht. Ein Gesichtsausdruck, der nicht Hoffnung und Freude ausstrahlt. Passt das zusammen mit dem Evangelium, mit der besten Botschaft, mit der frohen Botschaft? Ein freudloser Christ ist eigentlich genauso wie ein nicht vergebender Christ ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt diese Geschichte über Philipp Melanchthon und dem Reformator Martin Luther. Melanchthon, der Verfasser des Augsburger Bekenntnisses. Und dem Reformator Martin Luther gab es eine Freundschaft. Die haben sich ja gut verstanden, anfangs. Aber Melanchthon, der war im Vergleich zum leidenschaftlichen Luther, und vielleicht sieht man es sogar hier ein bisschen in seinem Gesicht, dieses etwas magere, hagere, ernste Gesicht. Der war im Unterschied zu Luther, der auch ein bisschen korpulenter aussah, ne? Eher so der Gelehrte, er war nicht so sehr der Praktiker. Und er lebte, auch nachdem er sich eigentlich der Reformation angeschlossen hatte, immer noch wie so ein Mönch, sehr ernst und bieder, fast asketisch. Und eines Tages soll Luther angesichts Melanchthons tugendhafter Reserviertheit die Geduld verloren haben und sicherlich mehr als Spaß, aus Spaß zu dem gesagt haben, warum in Gottes Namen gehst du nicht einfach mal los und sündigst ein bisschen? Gott hat es verdient, einen Anlass zu haben, um dir zu vergeben. Natürlich wollte er damit seinen Freund nicht wirklich zum Sündigen animieren, aber er wollte ihn daran erinnern, wir Christen haben Grund zum Lachen, Grund zur Freude, Grund zur Dankbarkeit. Setz nicht immer so eine trübe Miene auf, Melanchthon. Wir leben aus der Vergebung. Wir leben aus der Gnade. Freu dich und sei dankbar. Freude und Dankbarkeit sind eng miteinander verknüpft. Ein undankbarer Mensch ist kein fröhlicher Mensch, oder andersherum, ein froher Mensch kann nicht undankbar sein. Wenn wir bedenken, welche großen Dinge unser Herr schon in der Vergangenheit für uns getan hat. Und was er auch jetzt gerade tut. Er ist ja auch jetzt am Wirken. Und was er einmal in Zukunft tun wird, dann können wir eigentlich nicht griesgrämig, todernst und bieder durch dieses Leben gehen, sondern wir wollen uns voller Dankbarkeit freuen. Freude ist also ein Merkmal von Menschen, die Gott erlebt haben auf diesem Weg mit ihm, auf dem Weg des Heils. Und allem wollen wir uns heute in dieser Botschaft neu erinnern. Freude ist ein Merkmal christlichen Glaubens. Selbst wenn die Umstände alles andere als erfreulich sind oder wenn wir, wie Friedemann uns letzten Sonntag in seiner Predigt sagte, in den Seilen hängen, weil eben durch eine Pandemie unsere Gesundheit, unser Wohlstand gefährdet sind und wir auch in unserer Freiheit eingeschränkt sind. Trotzdem können wir als Menschen des Glaubens dankbar und fröhlich sein. Und von der Freude spricht auch der Psalm, den ich heute mit uns betrachten möchte. Psalm 126 ist auch ein sogenanntes Pilgerlied, ein Wallfahrtslied, das von gläubigen Hebräern gesungen wurde, die unterwegs waren hinauf nach Jerusalem zu einem der großen Feste. Und auch in meiner letzten Predigt, da haben wir Psalm 125 betrachtet, da ging es, wenn ihr euch noch erinnert, um die Sicherheit auf dem Weg des Glaubens. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Pilgerlieder. Sie trösten mich immer wieder. Sie sprechen auch in unsere heutige Zeit hinein. Und sie stärken uns auf unsere Reise. Denn auch wir sind unterwegs. Auch wir sind auf einer Reise, auf unserer Glaubensreise. Und dieser Psalm, Psalm 126, er spricht von der Freude, die Menschen empfinden, die Gott zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht haben. Lass uns den Psalm lesen. Psalm 126, ein Pilgerlied. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten, so wie Bäche die Wüste neu beleben. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Weinen gehen sie hinaus und streuen ihren Samen, jubeln kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Und das Stichwort hier in diesem Lied ist offensichtlich das Wort Freude. Und ich glaube, der zentrale Vers, ist auch die Mitte des Psalms, ist dieser Vers 3. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind außer uns vor Freude. Sollte das nicht auch unser Tonfall sein? Wir gehören doch auch zu den Menschen, an denen Gott Großes getan hat. Freude ist also auch ein Merkmal unserer christlicher Pilgerschaft, unseres christlichen Glaubens. Und wohlgemerkt, Freude ist keine moralische Voraussetzung für den Weg der Nachfolge Jesu. Sie ist vielmehr eine Folge. Mit anderen Worten, sie ist nichts, was wir irgendwie mitbringen müssten, um als Christen leben zu können. Sie fällt uns einfach zu, wenn wir uns auf den Weg des Glaubens und des Gehorsams begeben. Oder wie der Apostel Paulus das in Galater 5 schreibt, die Freude ist eine Frucht des Geistes. Sie wächst und sie entfaltet sich, wenn wir in eine echte Beziehung zu Gott kommen und mit ihm leben. Und wenn wir diesen Psalm hier jetzt genauer betrachten, dann fällt uns vielleicht auf, dass die Verse 1 und 3 in der Vergangenheitsform stehen. Da wird eine freudige Dankbarkeit im Blick auf die Vergangenheit ausgedrückt. Die Freude des Psalmisten, seine Dankbarkeit, sind also nicht nur so flüchtige Emotionen, weil gerade das Wetter toll ist und die Aktienkurse gut stehen, sondern seine Dankbarkeit und seine Freude, die haben eine Geschichte. Der Psalmschreiber, er blickt zurück in die Vergangenheit und erinnert sich an die großen Taten Gottes und sein Herz, es ist erfüllt mit Freude. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude. Der Dichter, er erinnert sich hier sehr wahrscheinlich an die Befreiung Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Letzten Sonntag haben wir aus Jeremia 29 gehört, wie das prophetische Wort sich an das Volk Israel im Exil wendete wegen ihrer Sünde, wegen ihres Götzendienstes, hatte Gott es so geführt, dass sein Volk ins Exil nach Babylonien, nach Babylon verschleppt wurde. Es war eine furchtbare Zeit. Das Volk damals erlebte eigentlich das Schlimmste, was Menschen passieren kann. Plünderung, Zerstörung, Vergewaltigungen, Verspottung, Versklavung. Ein Gewaltmarsch von über 1000 Kilometer durch die Wüste. Aber dann geschah, nach fast 50 Jahren, plötzlich das absolut Unerwartete. Der persische König Kyros eroberte Babylon und er erließ ein Jahr später ein Edikt, in dem es hieß, dass die Gefangenen aus Juda nach Hause zurückkehren dürfen. Können wir uns das vorstellen? Was das damals für das Volk bedeutete, für die Menschen damals? Das Volk war außer sich vor Freude. Einer der glücklichsten Tage meines Lebens war der Tag, an dem der Orient Express die rumänische Grenze passierte und wir durch Ungarn Richtung Österreich rollten in die Freiheit. Mann, war das ein Gefühl. Raus aus diesem, ja, man hat es wirklich wie ein Gefängnis empfunden, hinter dem eisernen Vorhang zu leben. Ich zumindest habe es so empfunden. Und vielleicht hat unser Volk Ähnliches erlebt in der Nacht, als die Mauer fiel an jenem 9. November 1989. Die Freudentränen in den Gesichtern der Menschen, die werden wir nie vergessen. Was war das doch für eine Nacht? Und so muss es damals auch für Israel gewesen sein, als sie erleben durften, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren durften. Es war für sie wie ein Traum. Ist es wirklich real? Hat Kyros das wirklich erlassen, dieses Edikt? Dürfen wir wirklich nach Hause oder träumen wir? Sie waren voller Lachen und jubelten vor Freude. Es war wie ein unglaubliches Wunder. Und sie erkannten, der Herr hat Großes an uns getan und deshalb sind wir so fröhlich. Dankbarkeit und Freude erfüllte das Volk, wenn sie an das zurückdachten, was der Herr für sie getan hatte. Freude hat also eine Geschichte. Auch wir freuen uns und sind dankbar, wenn wir daran denken, was unser Gott Großes an uns getan hat. Und wisst ihr, was das größte Wunder ist? Das größte Wunder, das er in deinem und auch in meinem Leben vollbracht hat, ist nicht nur eine Befreiung aus einer äußerlichen Gefangenschaft, sondern es ist die Befreiung von der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Und daran wollen wir uns gleich auch noch vertieft erinnern, wenn wir endlich mal wieder auch das Abendmahl hier jetzt gemeinsam feiern. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er wurde Mensch. So beschreibt das der Hebräerbrief in Hebräer 2. Er wurde eine von uns. Er wurde unser Bruder. Er, der nur Liebe kannte und keine einzige Sünde getan hat. Er war bereit, an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha zu sterben und für unsere Schuld zu sühnen. Und durch seinen Tod wurden wir befreit vor der Knechtschaft, deren wir unterworfen waren. Von der Knechtschaft der Ich-Bezogenheit, der Schuld und der Todesfurcht und der Knechtschaft des Teufels. Als das Evangelium unser Herzen erreichte, und wir im Glauben das große Wunder der Errettung, der Befreiung erfahren durften, da waren wir wie die Träumenden. Wir waren voller Lachen und Jubeln. Großes hat der Herr an uns getan. Welche Freude! Martin Luther, er hat mal gesagt, das Evangelium ist nichts als Lachen und Freude. Es ist die Botschaft großer Freude. Wir dürfen uns freuen, weil durch Jesus Christus unsere Gefangenschaft zu Ende ist. Wir, die wir heimatlos umherirrten und ein Leben in der Sinnlosigkeit führten, durften heimkommen zum Vater. Er hat uns in Jesus Christus vergeben, er hat uns als seine Kinder angenommen. Wir sind sein und das ist der höchste Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Und ich hoffe, wir können alle vor dem Wunder, wer Jesus Christus für uns geworden ist, vor dem Wunder unserer Errettung, unserer Erlösung, immer wieder neu tiefe Freude und Dankbarkeit empfinden. Wo wären wir heute? Wo wären wir heute? Wie würde unser Leben aussehen? Wie würde es verlaufen, wenn Gott uns nicht befreit hätte aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes und des Teufels? Lasst mal diese Fragen auf euch wirken. Jeder einzelne von uns hat auch eine Geschichte vor diesem entscheidenden Wendepunkt der Befreiung. Wo wären wir? Verspürt ihr die freudige Dankbarkeit in eurem Herzen, wenn ihr mal zurückreflektiert? Zurückblickt auf euer Leben. In unserem Psalm folgen auf die Aussage, wir sind fröhlich, der Herr hat Großes an uns getan, Verse, die jetzt in der Zukunftsform stehen. In den Versen 4 und 6 wird die freudige Erwartung im Blick auf die Zukunft beschrieben. Wenn das Handeln Gottes unsere Vergangenheit geprägt hat, dann wird es auch unsere Zukunft prägen. Oder anders gesagt, so wie die Freude auf die Vergangenheit aufbaut, lebt sie auch von der Zukunft. Wir dürfen mit freudiger Erwartung in die Zukunft blicken, weil Gott wird alles zum Guten wenden. Zwei Bilder reflektieren diese Hoffnung in diesem Psalm. Das erste ist, dass ausgetrocknete Bäche wieder mit Wasser gefüllt werden und die Wüste neu beleben. Der Süden Israels ist eine Wüstenlandschaft. Diejenigen von euch, die schon mal in Israel waren, die haben das gesehen. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. für mich auch damals, als wir in Israel waren, eine ganz besondere Erfahrung. Ich liebe die Wüste. Das hat was Faszinierendes an sich. Und diese Wüstenlandschaft, sie wird durch viele Gräben oder sogenannte Wadis durchzogen, welche die meiste Zeit des Jahres eigentlich völlig ausgetrocknet sind. Aber dann, wenn es anfängt zu regnen, dann füllen sich diese Gräben mit Wasser und das Wasser, es fließt über aus diesen Flussbetten und verwandelt die Wüste in ein Blütenmeer, so ähnlich wie auf diesem Bild. Das ist übrigens Israel. Und so ist das auch im Leben, in unserem Leben. Auch wenn wir Christen sind, durchleben wir manche Wüstenzeit, manche Trockenzeit. Vielleicht erlebst du gerade jetzt so eine Zeit, Lockdown, Einschränkungen, Masken oder etwas anders gesagt, Mund- und Nasenschutz. Aber es ist trotzdem eine Maske. Es verhüllt die Hälfte unseres Gesichts. Kann ganz schön unangenehm sein. Und vielleicht manche verfolgen jetzt den Gottesdienst online, weil sie keine Maske tragen wollen. Schon ein Wahnsinnseinschnitt. Es macht etwas mit uns, auch mit unserer Gesellschaft. Und dann kommt noch dazu die Ungewissheit, vielleicht Kurzarbeit. Alle diese Unsicherheiten, diese gerade ziemlich trockene Zeit, hat einen Einfluss, auch auf unsere Beziehungen. Also, wir gehen durch eine Trockenzeit, eine Wüstenzeit. Aber hier ist die Verheißung. Gott wird zu seiner Zeit, vielleicht auch nach einer langen Trockenzeit des Wartens, ganz plötzlich durch seine Gnade in Jesus Christus uns neu beleben. Und er wird die Tränen abwischen und uns Freude schenken. Die vollkommene Freude oder die paradiesischen Zustände, wie Frieda anfangs von den paradiesischen Zuständen sagte, die wir jetzt eben nicht haben, die können wir nur am Ziel, am Ende unserer Pilgerschaft erwarten. Das wissen wir auch. So sagt es uns die Bibel eindeutig. Das zweite Bild hier ist auch sehr ansprechend. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Weinen gehen sie hinaus und streuen ihren Samen. Jubeln kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Jeder Bauer weiß, dass die harte, mühevolle Arbeit des Aussehens manchmal auf einen sehr trockenen Boden fällt. Es ist harte Arbeit, aber jede Arbeit, die wird mit einer Ernte belohnt. Und dieser Gedanke steckt hier in diesem Bild. Wir werden daran erinnert, dass alles Leiden, aller Schmerz, alle Enttäuschungen, alle Arbeit, auch die wir für den Herrn tun, Samen ist. Wenn wir sehen im Vertrauen auf Gott, wird er zu seiner Zeit eine Freudenernte daraus machen. Mich hat das Bild neu bewegt. Der Dichter, der dieses Pilgerlied geschrieben hat und die Pilger, die es sehr wahrscheinlich dann gesungen haben, während sie zum Zion hinauf wanderten, die kannten doch die dunklen Seiten des Lebens. Das Leben damals war nicht einfach, es war voller Risiken. Die hatten nicht das Gesundheitssystem, das wir heute haben, die Absicherungen. Und außerdem steckte ihnen ja die, die Erinnerung an das Exil in Babylon noch ganz schön in den Knochen. Sie kannten die wüsten Zeiten des Herzens, die Nächte voller Tränen. Sie wussten, was es bedeutet, mit Tränen zu sehen. Nicht zu wissen, wie endet unser Leben, unsere Geschichte. Jetzt sind wir hier in Babylon. Und an den Rivers of Babylon, ja, an den Flüssen von Babylon haben sie ihr Klagelied gesungen. Als Pilger auf dem Weg des Glaubens lernen auch wir heute, dass Lachen und Weinen, Freude und Schmerz einander nicht ausschließen. Und das ist eine immer wiederkehrende Erfahrung. Eugene Peterson, er schreibt, dass die Freude, die wir in Gott haben, nicht davon abhängt, wie viel Glück wir bisher hatten, Unheil zu vermeiden. Sie hängen nicht von unserem guten Gesundheitszustand oder unserer Art der Schmerzvermeidung ab. Die christliche Freude findet sich oft mitten im Schmerz, im Leiden, in der Einsamkeit und im Unglück, sagt Peterson. Und wir lesen das, denken nach, ziemlich radikal. Aber was er sagt, das ist nicht unbiblisch. Der Apostel Paulus ist das beste Beispiel dafür. Auch in schwierigen Zeiten konnte er danken und sich freuen, weil seine tiefste Freude in Gott verankert war. Im Römerbrief Kapitel 5, da schreibt er im Blick auf die Vergangenheit, also ähnlich wie auch hier in diesem Psalm, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, im Blick auf die Vergangenheit, da schreibt er, wir sind durch den Glauben gerecht erklärt worden vor Gott und wir haben Frieden mit ihm durch das, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt in der Gegenwart leben wir ein Leben der Gnade. Und was die Zukunft angeht, da sind wir voller Freude und leben der Herrlichkeit Gottes entgegen. Und dann sagt er noch in Vers 3, wir freuen uns aber auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn in solchen Leiden lernen wir etwas, wir lernen geduldig zu werden. So schreibt ein Mann, der dieses Psalmwort, bin ich ganz sicher, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten, sicherlich verinnerlicht hatte. Übrigens, genau diesen Vers, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten, hat auch Johannes Brahms in seinem deutschen Requiem im ersten Chorsatz einzigartig vertont. Ich habe es letzte Woche nochmal gehört. Einfach beeindruckend. Brahms war damals noch keine 30 Jahre alt, als er dieses Werk komponierte. Und man hört im ersten Satz des deutschen Requiem, könnt das anhören, also wenn ihr wollt, auf YouTube, wenn ihr die Platte oder die CD nicht habt, ist verfügbar. Man hört da, wie alles ganz lang gezogen ist. Jede Silbe wird hier einzeln betont und musikalisch in einer sehr tiefen Tonlage vorgetragen. Und die Musik, die vermittelt genau dieses Gefühl, da steht jemand unter großer Belastung, es wird mühsam ausgesät. Es gibt Zeiten des Leidens und der Unsicherheit, der Trauer, tiefe Täler ohne Sonne. Aber dann macht Brahms etwas sehr Faszinierendes. Er ändert die Taktzahl und plötzlich wird nicht mehr tief und tragend gesungen, sondern die Musik, sie wird schneller, die Tonlage höher. Und Andreas Schäfer, erklärt in seinem Buch über die Pilgerpsalmen, dass Brahms im Grunde mit der Änderung der Taktzahl genau das tut, was man eigentlich auch aus der hebräischen Poesie kennt. Bereits beim Vorlesen oder beim Hören muss man schon die Taktzahl der Ewigkeit merken, in der es eben anders tickt als auf dieser Seite, im Diesseits oder auf uns angewendet oder anders für uns gesagt. Wir, die wir an Jesus glauben, gewöhnen uns schon jetzt an die Taktzahl der Ewigkeit. Wir wissen, wir werden einmal mit Freuden ernten. Jesus wird uns ans Ziel bringen. Oder wie Peter Strauch das in seinem Lied vertextet hat, in Anlehnung an diesen Vers: Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Wer sozusagen die Taktzahl der Ewigkeit schon jetzt im Hintergrund hört, der kann dieses Ostinato, sprich dieses wiederholende, tiefe Bassmotiv, wie es in der Musik genannt wird, der kann das aushalten. Ja, der hält diesen langgezogenen, trägen, tiefen Verlauf der Geschichte, der uns manchmal ganz schön zu schaffen macht, der hält das aus. Mich hat also dieses Pilgerlied neu angesprochen. Ich möchte es lernen. Ich möchte diese biblischen Wahrheiten mehr verinnerlichen. Wir dürfen heute, hier im Jetzt, hier und jetzt sozusagen, gemeinsam Gott unseren Dank bringen. Das haben wir auch getan in der Anbetung, wir werden es nachher nochmal tun, wenn wir Abendmahl feiern. Der Herr, er hat Großes an uns getan, deshalb im Blick auf die Vergangenheit empfinden wir freudige Dankbarkeit. Aber mein Herzenswunsch ist es auch, dass wir genauso mit freudiger Erwartung unseren Blick in die Zukunft richten können, weil wir wissen, Gott ist bei uns, egal was geschieht. Er ist der höchste Grund unserer Freude und er begleitet uns, bis wir zu Hause ankommen und jubelnd die Ernte einbringen. Lass uns also auf diesem Weg zum Ziel nicht freudlos und undankbar unterwegs sein. Auch in dieser Zeit der Krise mit all ihren Einschränkungen und wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Folgen. Gerade klingt die Melodie des Lebens wie so ein Ostinator. Und doch, wir sind als Christen ein glückliches Volk. Ein glückliches Volk, das zurückblicken und sich an den großen Taten Gottes erfreuen kann. Und wir dürfen auch mit freudiger Erwartung nach vorne schauen, denn unser Vater, er ist mit uns und er hat verheißen, uns ans Ziel zu bringen. Lass uns also auch mit dieser Einstellung dann anschließend auch das Abendmahl feiern. Freude ist einfach ein Merkmal unseres geistlichen Lebens. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, wir möchten dir von Herzen danken für all das Große und Gute, das du in unserem Leben getan hast. Und jeder von uns hier, egal ob schon älter, die Älteren sowieso, aber auch die Jüngeren, die können schon zurückblicken. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und Herr, wenn wir Rückschau halten, dann müssen wir erkennen, wie du schon immer in unserem Leben gewirkt hast. Allein die Tatsache, in welche Familien wir hineingeboren werden, ist nicht Zufall. Auch das hast du so bestimmt. Und dass wir das Wort des Evangeliums hören konnten, dass dein Geist uns berührt hat, die Augen geöffnet hat, damit wir erkennen konnten, wer Jesus ist, wer der Vater ist und was Jesus uns gebracht hat. Ja, dieser Wendepunkt in unserem Leben, das ist das größte Wunder. Und dafür danken wir dir und preisen dich. Und wir können dir nicht genug danken, Herr, dass du uns zu dir gezogen hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass wir einfach durch dich erlöst sind. Danke, Herr, für diese Gnade. Und jetzt leben wir jeder in unserer Geschichte und das Leben beschert uns manche Trockenzeit, manche Durststrecke. Und auch da dürfen und können wir nicht bieder und freudlos durch diese Welt gehen. Denn wir haben dich und wir wissen, dass du alles zum Guten wenden wirst. Und deshalb richten wir unseren Blick in die Zukunft voller Zuversicht. Denn wir wissen, das Beste kommt noch. Und du hast alles im Griff. Du sitzt im Regiment, wie wir heute auch im Gebet gehört haben. Du wirst alles wohlmachen, entsprechend deinem Willen und deinem Plan. Und in diesem Vertrauen blicken wir in die Zukunft und freuen uns an dir, lieber Herr. Weil du bist uns alles. Du bist unser Leben. Du bist unser Hirte. Du bist unser bester Freund, unser Gott und König. Amen. In deinem Heiligtum, deine Liebe vergießen.
uns rein durch dein kostbares Blut.
Seit dem Karfreitagsgottesdienst haben wir nicht mehr gemeinsam das Mahl des Herrn gefeiert. Einfach bedingt durch diese Umstände. Und gestern Vormittag, nach dem Beladen der Mulde, wir haben das ganze Holz in eine Mulde, die dann abgeholt wurde, reingeladen. Herbert war dabei und er sagte mir, Herbert, mit leuchtenden Augen, wie sehr er sich freut, dass wir wieder Abendmahl feiern und er eben an diesem Sonntag dabei sein darf. Genauso wie Herbert und sicherlich wie manch ander auch von uns, haben wir uns danach gesehnt, das Mahl des Herrn in der Gemeinde wieder zu feiern. Denn es ist eine symbolische Anbetungshandlung, die die Gemeinde eigentlich regelmäßig feiern soll. Die Urgemeinde, die ersten Christen, haben das Mahl des Herrn eigentlich immer, wenn sie zusammenkamen, gefeiert. Auch eingebettet in dieses Agape-Mahl. Sie haben gemeinsam gegessen und dann haben sie das Mahl des Herrn gefeiert. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das sind also die vier Säulen, die das geistliche Leben der Gemeinde tragen. Und das Mahl des Herrn ist eine davon. Warum ist dieses Mahl so kostbar für uns? Nun, wir erinnern uns beim Abendmahl an den Opfertod unseres Herrn Jesus am Kreuz. Wir feiern dieses Erlösungswerk und wir erfreuen uns auch an der triumphalen Auferstehung, weil sie ist auch Teil dieses Erlösungswerkes. Und wir essen von diesem Brot und wir denken daran, dass Jesus das wahre Brot des Lebens ist. Und während wir es zu uns nehmen, es kauen, es in uns aufnehmen, bezeugen wir, dass Jesus Christus in uns ist und wir in ihm. Ja, dass wir zu ihm gehören, dass wir die Versöhnung durch seinen Tod am Kreuz für uns persönlich in Anspruch genommen haben. Wir verkündigen sozusagen, der Herr hat Großes an uns getan. Wir gehören zu diesem Jesus. Wir haben ihn lieb. Er ist unser Herr, unser Retter, unser König. Und er hat unser Schicksal, unsere Geschichte zum Guten gewendet. Wir sind jetzt erlöste Königskinder. Und das Abendmahl hat also deshalb im Grunde nur für diejenigen eine Bedeutung, die diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Jeder, der mit Gott versöhnt ist. Und wenn man mit Gott versöhnt ist, dann trachtet man danach auch mit den Menschen versöhnt zu sein. Und wenn man mit Gott und Menschen im Reinen ist, dann ist man vom Wort Gottes her eingeladen, wirklich hier am Mahl teilzunehmen. Und wir wollen Brot und auch den Kelch nicht einfach so oberflächlich zu uns nehmen, gehört eben auch so zur Liturgie des Gottesdienstes, feiert man ab und zu mal. Nee, wir wollen das mit dankbarem Herzen tun, auch mit freudigem Herzen, bewusst dessen, was wir hier tun, begeistert über unseren Herrn. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass Jesus sich das so ausgedacht hat, dass wir dieses Erinnerungsmahl als Gemeinschaft feiern dürfen. Das Mahl des Herrn ist ganz klar, auch von der Schrift her, ein Gemeinschaftsmahl. Und wenn wir Brot und die Kelche dann unter uns teilen und zu uns nehmen, dann denken wir auch daran, dass wir in Jesus Christus verbunden sind mit allen Christen, auch mit denjenigen, die jetzt vielleicht zu Hause vor dem Bildschirm auch Brot und Wein gerichtet haben, um mit uns zu feiern. Wir sind verbunden mit euch und nicht nur mit euch, sondern mit allen wahren Christen weltweit. Weil dieses Brot, es ist auch ein Bild des Leibes Christi, der aus allen wahren Gläubigen besteht. Und zugleich ist das Abendmahl auch ein Hoffnungsmahl. Also was wir jetzt tun, richtet unseren Blick in die Vergangenheit und es richtet unseren Blick in die Zukunft und wir erleben etwas jetzt hier in der Gegenwart gemeinsam. Das Mahl ist auch ein Hoffnungsmahl. Wir essen von dem Brot, wir trinken von dem Kelch und das löst in uns eine Vorfreude auf dieses himmlische Hochzeitsmahl aus. Auf die Zeit, wenn wir sein werden wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen, weil sie vor Jesus stehen. Und mit ihm, unserem Herrn, unserem Bräutigam, werden wir dann einmal Reich Gottes dieses Mal feiern. Also, weil das Mahl des Herrn ein Gemeinschaftsmahl ist, wollen wir heute diesen Aspekt besonders betonen, indem wir Brot und Wein gemeinsam zur gleichen Zeit zu uns nehmen. Markus und Conny, die werden entsprechend des Infektionsschutzkonzepts zuerst das Brot austeilen und dann nicht gleich essen, sondern wir wollen alle zusammen zur gleichen Zeit das Brot dann zu uns nehmen. Und danach werden die kleinen Kelche verteilt und dann wollen wir genauso zur gleichen Zeit alle zusammen den Saft trinken. Darf ich euch bitten, auszuteilen. Lieber Herr Jesus Christus, danke für dieses Mahl, das du eingesetzt hast und dass wir in Erinnerung an deinen Opfertod feiern dürfen. Danke, dass wir durch deinen Tod und durch deine Auferstehung neues Leben bekommen haben. Danke, dass wir in dir miteinander verbunden sind, auch mit den vielen Geschwistern, die jetzt nicht hier sind, und eigentlich auch mit allen Gläubigen weltweit, die dein Leib, die zu deinem Leib gehören, der Gemeinde, die dein Leib ist. Danke, Herr, dass wir uns an diesem Erlösungswerk, das du vollbracht hast, erfreuen dürfen. Und das mit dankbarem Herzen. Danke für die Erlösung. Amen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er Brot, er dankte, er brach es und gab es den Jüngern und sagte: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das immer wieder, um euch an mich zu erinnern. Jesu Leib für dich gebrochen. Ebenso nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch steht für den neuen Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir preisen dich, lieber Herr Jesus Christus, dass wir durch dein Blut reingewaschen sind von aller Sünde. Dein Blut schenkt uns Rettung. Dein Blut schenkt Befreiung. Durch dein Blut, durch dein heiliges Blut, das du vergossen hast, können wir stehen in deinem Heiligtum, können wir vor einem dreimal heiligen Gott überhaupt bestehen. Und wir danken dir für dieses Blut, das für uns so kostbar ist, Herr, dass es auch den neuen Bund, in dem wir jetzt leben dürfen, besiegelt hat. Wir haben eine neue Reinheit, eine neue Identität in dir, auch eine neue Veranlagung durch deinen Geist. Danke, Herr, für diese wunderbare Erlösung. Du hast Großes an uns getan. Amen. Jesu Blut für dich vergossen. Wir beten noch gemeinsam das Gebet unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Solange die Abendmahlskelche wieder eingesammelt werden, schauen wir noch auf die Bekanntmachungen in dieser Woche. Wie in diesen Corona-Zeiten etwas reduziert, seht ihr die Wochenveranstaltungen, das Gemeindegebet am Mittwochabend, am Freitagabend der Teenkreis und am nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder der Gottesdienst. Der geplante Gemeindeausflug an den Bodensee, der muss leider ausfallen in diesen Zeiten. Den holen wir aber zu gegebener Zeit dann nach. Dann noch eine Mitteilung von den Besprechungen der Jugend- und Kindercamps. Da müssen wir euch leider sagen, die Auflagen, die das Gesundheitsamt uns gegeben hat zur Durchführung dieser Camps, die sind leider nicht erfüllbar. Deshalb müssen wir beide Camps, das Kindercamp und das Teencamp, in diesem Jahr leider absagen. So, und nun wäre noch Zeit für andere Mitteilungen. Jetzt bitteschön. Gut, die kleine Frauenstunde findet am Donnerstag statt und am 3. Juli mit Ausflug an einem Freitag. Dankeschön, Annemarie. Gibt es sonst noch Dinge, die bekannt gegeben werden sollten? Dann wäre jetzt noch Zeit und Raum dafür. Ansonsten kommen wir zum Abschluss des Gottesdienstes. Ja, doch noch. Karl, bitteschön. Dankeschön, Karl. Wir denken an Helmut Metz, der eine schwierige Erkrankung durchmachen muss, eine schwere Entzündung im Krankenhaus und zu Hause. Ja, lasst uns in dieser schweren Zeit auch an ihn denken. Und zum Schluss ein Segenslied, das wir uns ausgesucht haben, euch auf den Weg mitzugeben. Wir haben es vor kurzem schon einmal gesungen. Es ist das Lied von Pfarrer Heiko Bräuning. Geh auf deinem Weg, getrost und ohne Sorgen. Passt zu dem ganzen Thema des Gottesdienstes sehr gut. Er kennt deine Wege und er kennt dein Morgen. Er wird einzigartig täglich für dich sorgen. Er kennt deine Grenzen und er wird dich tragen, auch wenn du und deine Kräfte auf dem Weg versagen. Eine tolle Zusage, dass er uns kennt und trägt. Eine gute, eine behütete Woche.
Schließe